Move Podcasts.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe das Thema Wem gehört die Vielfalt so verstanden, dass ich was über Besitzrechte im Bereich Biotechnologie erzählen soll. Ich habe jahrelang mit aufgebaut, die Initiative Kein Patent auf Leben, wo es also um diese Besitzrechte an Genen, an Pflanzen, Tieren geht. Und der Vortrag orientiert sich also jetzt an diesem gesamten Themenfeld. Es gibt immer bestimmte Case Studies, bestimmte Fälle. Es gibt einen rechtlichen Hintergrund dazu und ich versuche, weil es ja mit Ethik zu tun hat, aus diesem rein wirtschaftlichen, rechtlichen Bereich ein bisschen rauszugehen und auch ein paar Folgen darzustellen, die ethisch relevant sind von bestimmten. Und es ist schon gesagt worden, also ich bin für TES Biotech Geschäftsführer, das ist eine kleine Expertengruppe in München, ist im Aufbau. Wir haben verschiedene Studien gemacht zu unterschiedlichen Bereichen der Biotechnologie. Ganz viel ist zum Thema Agro-Gentechnik. Wir befassen uns ganz intensiv mit der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA und ihren Richtlinien zur Prüfung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Der letzte Report hier ist über synthetische Biologie, also die nächste Stufe der sozusagen Gentechnik, wo es darum geht, eben Lebewesen nicht zu verändern, sondern unter Umständen komplett neu zu erschaffen. Und wir haben im Bereich Patentierung einen, ich bin in ganz vielen Fällen am Europäischen Patentamt verwickelt gewesen, letzten 10, 20 Jahre. Und ein Fall, der jetzt neu eben von TES Biotech aufgegriffen worden ist, ein Patent von der Firma Merck, deutsche Firma Merck Darmstadt, die ein Patent hat auf Eizellen, menschliche Eizellen. Und wir fragen, wie genau eben das rechtlich sich vollzieht, wenn jemand ein Verfügungsrecht im Grunde über menschliche Eizellen hat, ob das rechtlich überhaupt mit den Richtlinien in Einklang steht. Und wir versuchen auch ein bisschen rauszufinden, einfach wie die ethische Diskussion dahinter ist. Was passiert, wenn ich menschliche Eizellen zum Wirtschaftsgut mache? Das ist so der Hintergrund von dem Fall. Der ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Wir haben also jetzt einen Einspruch eingelegt hier am Europäischen Patentamt. Und müssen wir erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Wo ich ganz lange schon eben und sehr viele Fälle, die auch schon abgeschlossen sind, mit verfolgt habe, ist im Bereich der Patentierung von Pflanzen und Tieren. Und hier bin ich, ist ja erwähnt worden, ich war bei Greenpeace, hier bin ich auch immer noch ein bisschen mit Greenpeace verbunden. Ich bin einer der Koordinatoren von einem Netzwerk, das diese Frage der Patentierung von Saatgut ganz intensiv verfolgt und beratet in dem Zusammenhang Greenpeace. Und da geht es grundsätzlich um die Frage, soll Saatgut patentiert werden? Es gibt verschiedene Urheberrechte im Bereich der Züchtung. Ist das Patentrecht richtig an der Stelle, das einzuführen? Und ganz aktuell geht es nicht mehr hier um Gentechnik, gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere, sondern um die Frage, ob konventionelle Zucht auch patentierbar ist. Also da komme ich dann auch drauf, weil das eine grundsätzliche rechtliche Frage ist und auch mit Grundsatzfragen der Ethik und des Zugangs zu Dingen, Bedürfnissen, Dingen des täglichen Lebens, Zugang zu Ernährung, Ernährungssicherheit zu tun hat. Soweit die Einleitung, der grobe Rahmen, in dem sich das abspielt, und hier ein paar Patente aus dem Bereich der Biotechnologie aus den letzten 20 Jahren. Losgegangen ist es auf 1980 mit einem Patent in den USA auf einen Mikroorganismus, ein Bakterium, das Öl fressen soll, der Chakrabarti-Fall. Damals ist gesagt worden, Bakterien kann man patentieren, die sind unbelebten Erfindungen ähnlicher als komplexen Lebewesen wie Säugetieren. Und wenig später, aber so relativ kurzen Zeitraum später, ist dann eben auch in den USA zum ersten Mal ein Säugetier patentiert worden. Das war die sogenannte Krebsmaus, eine gentechnisch veränderte Maus, die an Krebs erkrankt, weil sie einfach so manipuliert ist in ihrem Erbgut und sollte also in der Krebsforschung eine Rolle spielen. Auf den Fall gehe ich ein, hier nur im Durchgang. Die ist dann auch in Europa patentiert worden, diese Maus. Und das war im Grunde der Türöffner eben für Patente auf Säugetiere und Nachkommen. Ganz viele Patente sind inzwischen erteilt worden auf gentechnisch veränderte Pflanzen. Es sind schon über 1000 Patente erteilt worden, zum Beispiel die gentechnisch veränderte Soja-Firma Monsanto, gentechnisch veränderte Mais patentiert. Den Fall stelle ich auch kurz vor. Und bis hierhin hat sich die Entwicklung in Europa vollzogen, im Grunde einfach durch die Rechtsprechung am Europäischen Patentamt. Und 1998 hat dann die EU eine Richtlinie gemacht, die diese Fälle regeln sollte, rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen, Richtlinie 9844 der Europäischen Union. Und die hat im Grunde diese Fälle, die bis dahin bearbeitet worden sind und erteilt worden sind, da waren auch schon menschliche Gene patentiert worden, die werden im Grunde mit dieser Richtlinie dann ausdrücklich für zulässig erklärt. Und die spannende Frage, die gerade diskutiert wird in Europa, ist einfach, ist diese Richtlinie damals richtig formuliert worden, muss man sie jetzt neu formulieren? Und wir werden im Laufe des Vortrags immer wieder auch auf die Formulierungen kommen, die in dieser Richtlinie verwendet worden sind. Ein Beispiel für Patente auf menschliche Gene, das in Europa ganz viele Diskussionen ausgelöst hat, und das sich dann auch im Detail vorstellt, für das Brustkrebsgen, also eine vererbbare Form von Brustkrebs, die bei einer kleinen Anzahl von Patientinnen familiär eben auftritt, ist erteilt worden, ist inzwischen interessanterweise auch in den USA natürlich erteilt worden, ist in Europa erteilt worden, ist in den USA jetzt widerrufen worden 2010 mit dem Argument, dass menschliche Gene eigentlich keine Erfindung sind, sondern nur eine Entdeckung. Also da ist auch eine Entwicklung im Gange, wo man sieht, das ist im Grunde nicht fix hier, diese Grenzziehung zwischen Entdeckung und Erfindung. Es gibt unterschiedliche Rechtsauffassungen und die kann man am Beispiel der menschlichen Gene ganz gut diskutieren. Und dann geht es eben los mit Patenten auf konventionelle Züchtung. Es gibt in Europa ein Patent auf Brokkoli. Dieser Fall wird vom Europäischen Patentamt als Präzedenzfall angesehen. Da soll Ende des Jahres eine Entscheidung kommen. Und diesen Fall stelle ich auch kurz vor. Und es gibt eben auch inzwischen auch Patente auf im Bereich der Tierzucht. Es gibt ein Patent auf eine Milchkuh und auf Schweine. Das eine Patent ist inzwischen sogar schon wieder berufen worden. Also man sieht, es geht tatsächlich durch die gesamte biologische Vielfalt durch, bis hin eben zum Menschen. Und ich habe gesagt, ich versuche das ein bisschen an Geschichten zu erzählen, die Problematik. Und der erste Fall, den ich kurz darstellen will, hier eben ist dieses Patent auf die Krebsmaus. Das ist Patent ist 85 angemeldet worden, es ist 92 erteilt worden, es hat die Diskussionen im Europäischen Patentamt haben fast 20 Jahre gedauert. Ein Patent gilt immer für 20 Jahre. Und der Fall ist kurz entschieden worden, glaube ich, kurz bevor das Patent sowieso erloschen wäre. Es war im Grunde also ein Fall, wo es im Wesentlichen um die Rechtsfragen ging und nicht so sehr um das, was diese gentechnisch veränderte Maus kann. Das ist hier der obere Teil von so einer Patentschrift. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sehr bekannt. Also hier gibt es diese Patentnummern. Die tauchen auch immer wieder auf in dem Vortrag, die kann man dann eben auch, damit kann man eindeutig den Inhalt der Patentschrift im Internet auch finden. Es gibt Klassifikationen von Patentschriften, hier steht, wann sie erteilt worden ist und gibt einen Titel und weiter unten, was jetzt abgeschnitten ist, wäre der Patentantragsteller Harvard University, die das Patent damals mit der Firma DuPont angemeldet und verteidigt hat. Also die Mäuse sind gentechnisch so verändert, dass sie an Krebs erkranken. Das Patent, das war der Präzedenzfall damals, erstreckt sich auf die Tiere selber, nicht nur auf das Verfahren zur gentechnischen Manipulation der Tiere, sondern die Tiere selber waren die Erfindung und auch deren Nachkommen. Und es war auch insofern interessant, weil die Firma DuPont, die diese Mäuse dann auch verkaufen und in Lizenz eben vertreiben wollte, in ihren Lizenzverträgen nicht nur Geld haben wollte für die Mäuse selber, sondern auch gesagt hat, wir wollen auch Lizenzgebühren für Medikamente, die an diesen Mäusen entwickelt werden. Und die Maus hat medizinisch-wissenschaftlich, glaube ich, einige Probleme gehabt. Also der Krebs, der in den Mäusen erzeugt wird, der ist im Grunde nicht wirklich übertragbar auf normale Krebsentstehung bei Menschen. Das heißt, es ist medizinisch war das Modell von Anfang an eben mit bestimmten Schwächen auch behaftet. Aber die größte Schwäche von dieser Maus war wohl die, dass patentiert worden ist und dass die Firma DuPont diese Lizenzgebühren auch für die Medikamente haben wollte. Letztendlich ist die Maus in der Forschung nie verwendet worden. Ist also schön dokumentiert worden damals. Die Pharmaindustrie hat gesagt, das machen wir nicht. Wir wollen nicht an patentierten Mäusen forschen oder mit patentierten Mäusen forschen, wo wir hinterher Gebühren für die Arzneimittel zahlen müssen. Und insofern hat es also keinen Nutzen im Grunde jetzt irgendwie direkt gehabt eben für die medizinische Entwicklung. Es hat natürlich für die Grundlagenforschung was interessant, aber als wirtschaftliches Produkt war die Maus nicht wirklich irgendwie relevant. Rechtlich aber eben Türöffner für die anderen Patente. Inzwischen werden eben auch Patente zum Beispiel auf gentechnisch veränderte Kühe erteilt oder auch auf konventionell gezüchtete Schweine. Das heißt, damals ist grundsätzlich eben im System die Weichen gestellt worden dafür, dass man die Patentierung ausweitet. In dem Moment, wo man technische Veränderungen an Lebewesen durchführt, wo man Gene beschreibt, die in Lebewesen vorhanden sind oder eingebaut werden, isoliert und dann irgendwie eingebaut werden, damit wird auch immer ein Besitzrecht, ein Eigentum, ein geistiges Eigentum in die Lebewesen implantiert und damit gibt es ein Monopol, ein Verwertungsrecht. Patent ist ja nichts anderes als ein Wirtschaftsrecht, eine Möglichkeit, anderen zu verwehren, mit den patentierten Gegenständen zu arbeiten. Und diese neue Form des geistigen Urheberrechts oder das neue Verständnis, dass eben auch ganze Lebewesen als Erfindung angesehen werden können, das ist damals eben mit dieser Maus ins Patentrecht eingeführt worden, in USA und auch in Europa. Und rechtlich gesehen ist es ganz spannend zu sehen, dass zwar ausdrücklich diese EU-Richtlinie diese Patente jetzt erlaubt, dass also gentechnisch veränderte Tiere tatsächlich patentiert werden können. Die EU-Richtlinie schreibt aber einen medizinischen Nutzen vor. Das heißt, es gibt Verbote in dieser EU-Richtlinie, was nicht patentiert werden darf. Und da sagt also die EU-Richtlinie sagt, es dürfen keine Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren patentiert werden, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen. Sowie die mithilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere, die Verfahren dürfen nicht patentiert werden und die Tiere nicht. Und jetzt im Rahmen eben der Diskussion, die jetzt von Deutschland unter anderem eben gestartet worden ist in Brüssel, zu fragen, ist die Richtlinie eigentlich, muss man die überarbeiten? Die ist das jetzt über 10 Jahre alt, ist das richtig formuliert? Muss man sagen, also das ist zum Beispiel ein Paragraph, der äußerst problematisch ist. Wenn man den jetzt untersucht in Bezug auf diese gentechnisch veränderte Maus, auf die Krebsmaus, müsste man sagen, eigentlich hätte dieses Patent nach dem Wortlaut von dem Artikel gar nicht erteilt werden dürfen, weil die Maus keinen medizinischen Nutzen hatte. Die hatte einen Nutzen für die Grundlagenforschung, sie hat aber nicht wirklich jetzt therapeutischen, diagnostischen Nutzen medizinischen Nutzen für Menschen direkt in der Anwendung verstehen will. Das hat die Maus nie gehabt. Das ist immer gehofft worden, ist behauptet worden, dass das so wäre. Aber letztendlich ist das eben nicht eingetreten. Und zum Zeitpunkt der Patentierung, aber 1992, ist natürlich nicht möglich gewesen, das prospektiv vorherzusehen, welchen Nutzen diese Maus tatsächlich haben wird. Das heißt, letztendlich ist dieser Artikel eigentlich nicht wirklich anwendbar, weil er über im Grunde zum Zeitpunkt der Patentantragstellung, also zum Zeitpunkt der Patenterteilung, muss das geprüft werden, wie ist es mit medizinischem Nutzen. Und in der Regel ist einfach ein Patent auch in anderen Bereichen so, dass zum Zeitpunkt der Patenterteilung oft gar nicht gesagt werden kann, ob diese Erfindung wirklich das bringt, ob das wirklich technisch sich so realisieren lässt, wie sie im Patent beschrieben ist und welchen Nutzen sie jemals haben wird. Diese Frage kann eigentlich gar nicht beantwortet werden. Und insofern ist dieses Verbot der Patentierung bisher ohne Wirksamkeit, kann man sagen. Das Patent damals auf die Krebsmaus ist eingeschränkt worden. Ursprünglich waren es alle Säugetiere. Man hat dann also gesagt, naja, es ist klar, wenn ich gentechnisch veränderte Nagetiere habe, Mäuse, das kann medizinischen Nutzen haben. Es hat aber wohl keinen Nutzen, jetzt irgendwelche Wildtiere gentechnisch zu verändern. Das heißt, man hat das eingegrenzt im Patenterteilungsverfahren, versucht, diesen Artikel anzuwenden und damit eine Unterscheidung zu finden. Aber in Bezug jetzt auf Versuchstiere, die zum Patent angemeldet werden, die werden im Grunde alle erteilt. Es gibt also fast 1000 Patente, die inzwischen erteilt worden sind. Und jetzt gibt es einen Präzedenzfall, wo das nochmal überprüft wird. Da geht es also jetzt um gentechnisch veränderte Kühe, die habe ich schon erwähnt, die mehr Milch geben sollen. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass versucht wird, diesen Wortlaut zu übertragen auf einen Bereich, wo eigentlich medizinischer Nutzen überhaupt gar nicht die Rede sein kann, weil es um Leistungsmerkmale von Milchkühen geht. Und ob da dieser Artikel jetzt von irgendeinem Nutzen ist, ob der da eine klare rechtliche Situation schaffen wird, ist offen. Soweit zur Patentierung von Säugetieren. Ein anderes interessantes Patent, das ich auch schon kurz erwähnt habe, sind diese Patente auf eine bestimmte Variante, vererbbare Form von Brustkrebs. Das Patent ist erteilt worden für die Firma Myriad, die davon 4 oder 5 in Europa beantragt hat und auch erteilt bekommen hat. Und diese Patente erstrecken sich auf Mutationen in einer bestimmten Genregion auf die normale Genvariante in dieser Genregion. Das Patent erstreckt sich auf alle Verwendungen in Diagnose und Therapie, alle möglichen wirtschaftlichen Anwendungen dieser Gene, die da entdeckt worden sind, und auch auf Säugetiere zum Beispiel, wo das Gen eingebaut wird, die dann eben in der Forschung verwendet werden. Und das Patent war von Anfang an äußerst strittig, weil damals eben ein öffentliches Konsortium versucht hat, auch dieses Gen zu finden und auch nahe dran war. Also die Genregion war schon sehr nahe eingegrenzt. Man hat schon gewusst, wo man ungefähr suchen muss im menschlichen Erbgut. Ziemlich genau eigentlich schon konnte man das eingrenzen. Und man hatte aber eben diese spezifische Mutation, die hier beschrieben wurde, hat man noch nicht entdeckt gehabt. Man hat aber gewusst, wo sie zu finden ist. Und das heißt, es gab einen Wettbewerb zwischen öffentlicher Forschung und privater Forschung. Die private Forschung hat ganz knapp die Nase vorn gehabt, hat das dann eben patentiert. Und in diesen ganzen Diskussionen waren eben auch nicht nur die öffentlichen Forschungseinrichtungen involviert, die dann auch Einspruch eingelegt haben, sondern eben auch Patientinnen, die gesagt haben, also wir haben unser Blut für die Forschung gegeben, wir wollten, dass das gefunden wird, die Mutation, oder die mehrere Mutationen, die dann eine Rolle spielen. Aber wir wollten nicht, dass unsere Gene patentiert werden. Also sie haben sich ausdrücklich, die Patientengruppen, die da mitgemacht haben in der Forschung, haben sich für Forschung ausgesprochen, aber gegen monopolartige Besitzrechte an ihren Genen. Und insofern war das ethisch auch eine ganz spannende Diskussion, weil diese Patientengruppe, die war identifizierbar. Es gab zum Beispiel in Europa, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber damals war das die Gruppe Europa Donna, Patientenvereinigung, die also auch entsprechend eben als Sprecher aufgetreten ist für diese Patientengruppen, die ganz klar gegen solche Patente war. Und wo man also ganz klar sehen konnte, es gibt eine bestimmte Patientengruppe, die hat Angst, über diese Patentierung von bestimmten Erbanlagen in die direkte Abhängigkeit von einer Firma zu kommen, die dann über weitere Forschung, Entwicklung und Diagnoseangebote auf dem Markt entscheiden kann. Und gab also ganz viele Einsprüche gegen dieses Patent. Das Patent ist in Europa auch wesentlich eingeschränkt worden. Aber genau diese ethische Frage, wie ist es mit den Besitzrechten, wenn die Patientinnen selber sagen, sie wollen nicht in diese Abhängigkeit geraten, wenn im Grunde eine direkte Betroffenheit hergestellt werden kann zu bestimmten Patientengruppen, hat das Einfluss auf die Patentierung? Ist das ein Grund, ein Patent nicht zu erteilen? Das muss man ganz klar sagen, hat in Europa keine Rolle gespielt. Das ist also alles zurückgewiesen worden. Es waren rein technische Gründe, warum es eingeschränkt worden ist, weil einfach bestimmte Genregionen drumherum, die mitpatentiert worden sind, ja eigentlich gar nicht von dieser Firma entdeckt worden sind. Das war letztendlich der Grund, warum das Patent dann eingeschränkt worden ist. Und es gab ganz viele Stellungnahmen zu diesem Patent, zum Beispiel hier von der UNESCO, die gesagt hat, dass also hier die öffentlichen Forschungseinrichtungen in Europa sich, zum Beispiel das Institut Curie war, eben so wie Greenpeace damals, Greenpeace hat auch mit Einspruch eingelegt, war gegen dieses Patent. Und dieses wird also gesagt, es gibt diese rechtliche Schlacht zwischen den öffentlichen Forschungseinrichtungen und der US-Firma Myriad. Und die UNESCO hat auch gesagt, was richtig ist, erstens, dass die Firma Myriad wirklich anderen Firmen, die solche diagnostische Tests anbieten oder klinischen Einrichtungen, die das angeboten haben, hat die Firma Myriad das untersagt, das weiterhin anzubieten, hat in Kanada zum Beispiel und in den USA dazu geführt, dass diagnostische Einrichtungen aus diesem Angebot rausgehen mussten. In Deutschland gab es ganz viele Diskussionen, die wir hatten, zum Beispiel mit der Universität München, die führend war in der Beratung oder führend ist in der Beratung von Brustkrebspatientinnen, die diese erbliche Veranlagung haben, die sagen, es kommt ja nicht nur darauf an, das Gen zu finden, die Mutation, sondern es kommt darauf an, die Patientinnen zu beraten. Und die Firma Myriad ist nur daran interessiert gewesen, diesen Gentest zu verkaufen, hat also richtig Werbung gemacht, kommt zu uns, wir bieten den Gentest an, ihr könnt euch bei uns untersuchen lassen, aber die Beratung der Patientinnen, wirklich was dann passiert, wenn sie entsprechend eben betroffen sind von solchen Mutationen, die Beratung, die ist an öffentlichen Einrichtungen und Kliniken hat die stattgefunden. Und diese Kliniken sollten aus der Diagnose rausgedrängt werden über dieses Patent. Also es gab da ganz wirklich quer durch wissenschaftliche Einrichtungen, gab es Diskussionen und ganz klar auch die Angst der Kliniken, und auch der Patientengruppen zu sagen, es wird zu wirtschaftlich, es geht zu stark in die wirtschaftliche Verwertung und es wird zu wenig auf den Nutzen der Patienten geguckt. Und was die Firma Myriad eben auch gemacht hat, die hat gesagt, diese Blutproben werden alle bei uns in den USA untersucht. Das heißt, sie hat darüber auch noch eine Art Forschungsmonopol auf einmal gehabt, weil sie Zugriff gehabt hat auf diese ganzen biologischen Proben, die genommen wurden. Die Blutproben hat sie einschicken lassen, hat ihre Genbank da angelegt, also ihre Biobank mit den ganzen Proben und hat damit eben auch Zugriff auf ein einzigartiges Forschungsmaterial gehabt, was allen anderen eben nicht mehr zur Verfügung gestanden ist. Und vor dem Hintergrund war also die Sorge gerade der medizinischen Einrichtungen sehr groß und die Sorge hat sich auch zum Beispiel in Artikeln in Nature und in wissenschaftlichen Untersuchungen sehr klar, konnte man also zeigen, dass der Effekt dieser Patente eigentlich das Gegenteil von dem ist, was man haben will. Man hat gesehen, dass 25%, also Umfragen in den USA, haben 25% der Labore gesagt, sobald eben ein Patent erteilt wird auf eine bestimmte Gensequenz, dass sie selber aufhören, solche Tests anzubieten, was unter Umständen auch gar nicht mehr möglich gewesen wäre, weil ja ein Patentinhaber auf einmal da war. Er hat gesagt, ihr dürft gar nicht mehr Diagnose machen. Und 53% haben gesagt, wir stoppen auch die Entwicklung von neuen Testverfahren, also eigene Forschungsarbeit, sobald wir erfahren, dass bestimmte Gensequenzen patentiert werden. Und damit hat man eben letztendlich auch die Diskussion gibt bis heute, gibt immer wieder auch Artikel in Nature Biotechnology dazu. Man hat eine Situation, wo man eigentlich Forschung und Innovation fördern wollte über Patente und genau das Gegenteil erreicht hat. Man hat eine Blockade erreicht, man hat weitgehende Abhängigkeiten von den Firmen gehabt, die zuallererst die Gensequenz entdeckt haben und möglicherweise gar nicht weiter investiert haben. Und diese Diskussion geht eben bis heute und ist eigentlich, muss man sagen, die kritischen Stimmen haben sehr stark zugenommen. Es gibt jetzt eben in den USA auch die Entwicklung, dass man sagt, das sind ja eigentlich doch Entdeckungen. Und hier ist, denke ich, nicht das letzte Wort gesprochen worden. Menschliche Gene als Erfindung anzusehen, ist einfach in sich schon ein Widerspruch, weil menschliche Gene ja im Grunde ja nicht erfunden werden, sondern im Erbgut entdeckt werden. Und das ist der Artikel dieser EU-Richtlinie dazu. Und diese EU-Richtlinie wird, also vom Europäischen Patentamt wird das auch angewendet, eben diese Rechtsetzung wird umgesetzt vom Europäischen Patentamt, obwohl das Europäische Patentamt gar nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Aber sie hat gesagt, das Europäische Patentamt hat gesagt, das, was die Europäische Union da gemacht hat, das übernehmen wir ins eigene Regelwerk. Das heißt, bei diesen ganzen Fragen der Patentierung, diesen ganzen Fällen, taucht diese Rechtsetzung auch immer wieder auf. Und da wird in Artikel 5 dieser Richtlinie einfach so ein versucht, Gegensätze zu vereinen, die aber nicht richtig zusammenpassen. Einmal wird gesagt, der menschliche Körper sowie die bloße Entdeckung seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstellen. Dann denkt man sich, aha, menschliche Gene kann man nicht patentieren, das sind Entdeckungen. Dann kommt aber eben der Absatz 2 und sagt, sobald man es aber isoliert, das Gen, also irgendwie sequenziert, kann es sehr wohl, also einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann es sehr wohl eine patentierbare Erfindung sein. Selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist. Das heißt, hier hat man im Grunde zuerst gesagt, patentieren wir nicht, und dann im zweiten, aber sobald man es isoliert und beschreibt und irgendwie identifiziert, verfügbar macht, da ist es dann doch eine Erfindung. Und Brunner sagt es nur, solange also das Gen im Grunde unentdeckt in meinem Körper ist, ist es nicht patentiert. Sobald es aber jemand identifiziert, lokalisiert und sequenziert, in dem Moment kann es eine Erfindung sein, wenn eben der Erste, der es entdeckt, der bekommt das Patent. Und die einzige Voraussetzung dafür, neben der Isolierung, ist, dass eine gewerbliche Anwendbarkeit geoffenbart wird in der Patentschrift. Und gewerbliche Anwendbarkeit ist natürlich ein großer Begriff. Ja. Das ist also, da ist nicht gesagt worden, also ich muss ein Arzneimittel herstellen, ich muss ein diagnostisches Verfahren haben. Eine gewerbliche Anwendbarkeit kann sein, ich habe ein Gen entdeckt, das ich verwenden kann zum Aufspüren von anderen, von Krankheitsanfälligkeiten. Ich kann das Gen experimentell für bestimmte Forschungsarbeiten. Also da ist im Grunde keine klare Definition da, was wirklich wissenschaftlich geleistet werden muss, um so ein Gen auch irgendwie in eine Erfindung zu verwandeln. Also es wird nur allgemein von der gewerblichen Anwendbarkeit gesprochen. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ein anderer Fall, der also sehr exemplarisch ist in dem Bereich, es ist also ein Gen entdeckt und patentiert worden, das einen bestimmten Rezeptor auf Zelloberfläche beschreibt. Und zum Zeitpunkt der Patentierung ist nicht bekannt gewesen, dass dieser Rezeptor ganz wichtig ist für die HIV-Forschung. Das hat man hinterher festgestellt. Und dann gab es einen Riesenstreit darum, ob denn jetzt der Patentinhaber, der zuerst das Gen entdeckt hat und da irgendwas beschrieben hat, was man damit machen kann, der aber gar nicht gewusst hat, dass es eigentlich für die HIV-Forschung wichtig ist, ob der die Verfügungsrechte hat und den anderen verbieten kann, damit im Grunde zu forschen und zu arbeiten und was Wirtschaftliches eben zu entwickeln. Und tatsächlich hat sich damals eben durchgesetzt, gerade in diesem Rechtsstreit, der schon sehr früh stattgefunden hat, aber bis in ein Science ist das dann so kommentiert worden, der Erste, der das Gen entdeckt, der hat alle wirtschaftlichen Anwendungen mit patentiert. Ja. Also alle nachfolgenden wissenschaftlichen Anwendungen, die vielleicht viel interessanter sind als die Entdeckung von dem Gen, die sind in Abhängigkeit von dem, der zuerst eben diese Entdeckung gemacht hat. Und das ist eine Geschichte, die einfach nach wie vor für ganz viel Unverständnis sorgt. Es ist zwar so, dass inzwischen das menschliche Erbgut ja zum größten Teil sequenziert ist und die Zahl der Patentanträge nicht mehr so stark ansteigt, stark zurück in dem Bereich, gibt also nicht mehr so viele neue Patentanträge, aber es gibt eben noch sehr viele Patentanträge, die noch bearbeitet werden und es gibt auch viele Patente, die noch gültig sind und nach wie vor ist das eine der Debatten, die hier ganz vehement geführt werden. Jetzt komme ich eben zum Bereich der Pflanzen. Ganz andere wirtschaftliche Zusammenhänge natürlich in dem Bereich. Geht also hier nicht um medizinische Forschung, um Patienten, sondern einfach um Verkauf von Saatgut, das bestimmte Leistungen in Landwirtschaft bringen soll, bestimmte Wirtschaftlichkeit aufweisen soll. Und eines der Modellfälle hier in dem Bereich ist das Patent auf gentechnisch veränderte Soja, der Firma Monsanto. Das ist die Soja, die überall hier in Europa auch in Futtertrögen liegt, in der Landwirtschaft. In der Lebensmittelwirtschaft kommt es in Europa quasi nicht vor, dass also diese pflanzlichen, gentechnisch veränderten Bestandteile aus gentechnisch veränderten Pflanzen werden in Europa von der Lebensmittelwirtschaft nicht verwendet, aber werden also Millionen Tonnen von dieser gentechnisch veränderten Soja importiert nach Europa als Futtermittel. Und das ist eben patentiert worden. Im Grunde kann man sagen, alle gentechnisch veränderten Pflanzen, die auf den Markt kommen, haben auch ein Patent dahinter. Und hier ist eben damals ein Gen isoliert worden aus Bakterien, das ein bestimmtes Enzym eben kodiert. Und dieses Enzym sorgt dafür, dass die Pflanze mit diesem Spritzmittel, mit dem Glyphosat, eben zurechtkommt. 1996 erteilt worden und hat erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, ist also eines der wichtigsten Patente der Firma Monsanto, werden Milliarden Umsätze gemacht inzwischen mit diesem Saatgut, vor allem im Bereich der Soja, aber auch Mais und zum Teil Baumwolle, werden diese Gene eingebaut und überall eben, wo das Gen eingebaut wird, gilt auch das Patent. Und in Europa ist der Wortlaut von dem Patent eben folgender, da ist also in Anspruch 1 eben diese isolierte Gensequenz patentiert worden. Dann ist die Pflanze patentiert worden, die das Gen eingebaut werden kann. Und das eben nicht nur bei Soja, sondern eben bei Mais, bei Weizen, bei Reis, aber auch zum Beispiel bei Bäumen, Pappelbäume, Pinien, Apfel und Trauben. Und ist also patentiert das Gen, das Verfahren ist mit patentiert worden, die Pflanze ist mit patentiert worden und auch der landwirtschaftliche Anbau der Pflanzen ist patentiert. Weil die Idee bei diesem Patent eben ist, dass die Firma zweimal verdienen kann, einmal am Verkauf des Saatguts und zum zweiten am Verkauf des komplementären Spritzmittels. Das ist die Verkauf zum Doppelpack, Glyphosat, Roundup ist der Name von dem Spritzmittel eben zusammen mit dem Saatgut, das ist eben auch patentiert worden. Und das ist eben genau dieses Modell, Verständnis vom Patentrecht, was ich schon erwähnt habe. Es werden also einzelne Gene isoliert gefunden, identifiziert und mit dem Einbau dieser Gene wird auch das Besitzrecht in Pflanzen und Tiere mit übertragen, das geistige Eigentum. Und dieses Patent hat erhebliche Auswirkungen gehabt oder ähnliche Patente. Es ist so, dass man kann sagen, mit der Gentechnik die Agrochemie sich auf einmal für die Pflanzenzucht sehr stark interessiert hat. Die war vorher auch schon interessiert, aber längst nicht so stark eben wie das dann mit der Gentechnik der Fall war. Und wenn man sich die Top 10 der internationalen Saatzüchter ansieht, kann man sagen, die Agrochemie hat inzwischen die Pflanzenzucht weitgehend übernommen. Es ist so, dass die ersten 5 Firmen von den größten 10 Firmen alle aus dem Bereich der Agrochemie kommen, die einfach das Geld haben, das Know-how mit Patenten umzugehen. Die haben auch ihre Spritzmittel immer schon patentiert und ihre Patentanwälte geschult und die haben über das Patentrecht einfach auch sich Saatgut im Grunde monopolistisch aneignen können jetzt, war also eine neue Idee, wie man über Saatgut verfügen kann, haben ganz viele Firmen aufgekauft und haben jetzt tatsächlich die entscheidende starke Marktposition. Das ist eben Monsanto, 20% aller Saatguts weltweit gehört einer Firma, mit und ohne Gentechnik ist das. Das ist auch, Monsanto ist Nummer 1 beim Saatgut, auch ohne Gentechnik, bei konventionell gezüchteten Pflanzen. DuPont, große Chemiefirma, die dann Pioneer gekauft hat, den größten Maiszüchter international. Syngenta ist so ein Zusammenschluss, da war mal Novartis mit dabei, von verschiedenen Firmen, Gruppen, Agrochemie und Saatzuchtfirmen. Bayer Crop Science ist Nummer 4, dann fehlt Dow Agro Science, das ist eigentlich die Nummer 5, da hat es anscheinend keine Zahlen gegeben. Und erst dann kommen die Firmen, die traditionell eben als Züchter auch begonnen haben. Limagrar ist tatsächlich eben eine Züchterfirma und keine Agrochemiefirma oder Kleinmannsliebener Saatzucht in Deutschland, das kommt aus der Züchtung. Die sind also relativ, es sind noch große Firmen international, aber wenn man das vergleicht, der Marktanteil hier ist einfach ganz klar die Agrochemie, die hat eben den größten Anteil inzwischen am Saatgutmarkt und das kommt über Patente, weil Patente es eben ermöglichen, dass man den Nachbau und nicht nur den Nachbau beim Landwirt, sondern eben auch die weitere Züchtung kontrollieren kann. Wenn ich ein Saatgut patentiere, kann kein anderer Züchter mit diesem Saatgut weiterzüchten. Das heißt, ich kann den Markt weitgehend abschotten und Patente alleine machen es nicht. Die Firma Monsanto hat längst nicht, bei weitem nicht die meisten Patentanträge in dem Bereich, aber die Firma Monsanto hat einfach die entsprechend auch Gelder aufgetrieben, um Saatzüchter zu kaufen und hat damit tatsächlich eine marktdominierende Stellung, die inzwischen in den USA eben auch von Kartellbehörden untersucht wird, wenn sie so stark ist. Hier sieht man also dieses Firmenimperium von Monsanto, was sie da alles aufgekauft haben und ganz viel eben American Seed Industry, das ist einfach nur ein anderer Name, gehört hundertprozentig eben zu Monsanto. DeKalb ist ein großer Maiszüchter, den sie gekauft haben. Dann haben sie Konkurrenz gekauft, die damals auch versucht hat, eben Agrogentechnik irgendwie mit zu etablieren. Das war einmal die Firma Calgene, die hat diese Anti-Matsch-Tomate damals auf dem Markt gehabt, die sie dann sich verschluckt hat und bankrott gegangen ist, weil das Produkt nicht funktioniert hat. Die Firma Agrocitrus, die auch so ein Patent gehabt hat auf die gentechnische Veränderung, auf die gentechnische Veränderung von Sojabohnen, hat Monsanto zuerst ein Patent eingesprochen, weil sie verhindern wollte, dass da ein Konkurrent entsteht und dann hat sie die Firma aufgekauft und hat das Patent verteidigt gegen die anderen Einsprüche. Also eine komplette Positionswechsel hat es da gegeben. Dann ganz viel eben im Bereich Mais, ganz viel im Bereich Soja ist aufgekauft worden, auch Baumwolle ganz viel und auch im Bereich eben Gemüsezucht. Siemens ist der weltgrößte Gemüsezüchter, die Rüte ist ein ganz wichtiger Gemüsezüchter. Das heißt, die Marktposition von Monsanto ist nicht beschränkt auf bestimmte Sektoren, sondern einfach allgemein im Saatgutmarkt ganz, ganz stark aufgestellt. Und dieser Konzentrationsprozess ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass es tatsächlich eine ethische Relevanz hat. Es gibt zum Beispiel hier von der European Group of Ethics, die die Europäische Kommission berät, einen Bericht von dem Jahr 2008. Und der ist also sehr positiv, neue Technologien in der Landwirtschaft, aber eben aus ethischen Gründen sehr besorgt ist diese Gruppe über die Einfluss von Patenten im Bereich der Pflanzenzüchtung oder noch viel klarer hier der Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung der UN, Oliver De Schutter, 2009 in seiner Rede, der im Grunde sagt, dass eigentliche Zweck von Lebensmitteln Menschen zu ernähren, den Zielen einer Handvoll multinationaler Konzerne untergeordnet wird, die alle Aspekte der Lebensmittelherstellung vom Saatgut bis zur ganzen Verwertungskette monopolisieren wollen. Und das klingt extrem, aber es ist tatsächlich so, dass die Patente durch die gesamte Nahrungskette durchgehen. Also wenn Monsanto Patentanträge stellt auf Soja, dann wird oft die gesamte Wertschöpfungskette vom Saatgut bis hin zum Lebensmittel durchdekliniert, bis hin zum Sojaöl, bis hin zum Biodiesel, das man aus Soja gewinnen kann, wird alles im Patent eben aufgelistet. Und der rechtliche Hintergrund ist eben wieder diese EU-Richtlinie und die ist an der Stelle genauso fragwürdig formuliert wie jetzt meinetwegen im Bereich menschlicher Gene. Es wird wieder ein Verbot definiert und anschließend wird das Verbot wieder im Grunde komplett ausgehebelt, genau wie es eben bei den menschlichen Genen auch war. Es gibt im europäischen Patentrecht etwas, was vorher auch schon da war, das ist ein Verbot der Patentierung von Pflanzensorten und Tierrassen. Und das wurde ursprünglich so verstanden, dass man einfach Pflanzen und Tiere nicht patentieren kann, aus Schluss. Also da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Das war im Bundesverbot der Patentierung von Pflanzen und Tieren. Und 1995 zum Beispiel hat Greenpeace damals einen Einspruch noch gewonnen im Europäischen Patentamt gegen ein Patent gentechnisch veränderte Pflanzen, weil das Europäische Patentamt der Auffassung war, dass ja hier Pflanzensorten patentiert werden und dass es eben nicht mit dem Wortlaut des Patentrechts übereinstimmt. Und dieses Verbot wird also übernommen in diese EU-Richtlinie und es wird eben aber auch komplett ausgehebelt. Es wird nämlich gesagt, dass Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen und Tiere sind, können patentiert werden. Also grundsätzlich Pflanzen und Tiere können patentiert werden. Zum ersten Mal ist es hier ausdrücklich formuliert, rechtlich. Wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. Also wenn ich nicht eine bestimmte Pflanzensorte patentiere, zum Beispiel Pflanzensorten, meinetwegen Tomaten, ja, es gibt also Pflanzenzüchter, die züchten neue Tomatensorten, da beschreiben die ganz genau eine Tomate, wie groß sind die Früchte, wie groß ist der Trockenheitsgehalt in den Früchten, wie hoch wachsen die Pflanzen, welche Wuchsform haben die, wie viele Blüten haben die, wie viel Ertrag. Und wenn Sie das so definieren, Ihre Sorte mit diesem Sortenmerkmal, sodass sie unterscheidbar ist von anderen Sorten, und zum Patentamt gehen und sagen, ich habe eine ganze neue Tomatensorte, die gab es vorher noch nicht, die ist eben so und so definiert, dann kann der Züchter dieses Patent nicht bekommen, weil er eine Pflanzensorte beantragt hat, die bestimmte Eigenschaften hat und dass eine Pflanzensorte eben unterscheidbar ist von allen anderen. Wenn aber ein Pflanzenzüchter zum Patentamt kommt und sagt, ich habe hier Tomaten, die sind besonders groß und rot und sind sehr saftig, also beschreibt allgemeine Merkmale von Tomatensorten und sagt, ich beantrage nicht eine Tomatensorte zum Patent, sondern alle Tomatensorten, die große, rote, saftige Früchte machen, mit irgendeinem technischen Kriterium noch dabei, muss natürlich irgendwas, eine Art von Erfindung mit beinhaltet sein, ein Gen wird beschrieben, ein Phänotyp von der Pflanze wird noch mitbeschrieben, ja. Dann kann das Patent erteilt werden. Das Europäische Patentamt sagt selber, Prüfer haben das so ein bisschen auf die Schippe genommen und gesagt, dass die wäre, wenn man die Bigamie verbietet und die Polygamie erlauben würde. Also diese beiden Bestimmungen passen einfach nicht zueinander. Dieser Absatz 2 hebelt das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten komplett aus. Es gibt keine Möglichkeit mehr, Einsprüche zu führen, am Europäischen Patentamt mit Erfolg zu führen, die darauf basieren, dass hier Pflanzensorten patentiert werden. Wenn man das sieht an diesem Patent der Firma Monsanto mit diesen Sojabohnen, letztendlich ist es so, dass alles Saatgut, was gehandelt wird in Europa und auch in den USA, immer eine Pflanzensorte ist, weil was anderes gar nicht verkehrsfähig ist. Was anderes darf ich gar nicht vermarkten. Das heißt, alle diese gentechnisch veränderten Sojabohnen sind letztendlich, sobald sie zur wirtschaftlichen Verwertung kommen, nichts anderes als Pflanzensorten. Sie dürfen eigentlich alle nicht patentiert werden. Und es sind in der Einspruchsverhandlung damals auch lange Listen von Sorten noch mit erwähnt worden, die von dem Patent erfasst werden. Und das Europäische Patentamt hat gesagt, das macht nichts, wenn da Sorten mit erfasst werden. Das steht nicht im Widerspruch zum Wortlaut des Patentrechts, weil ja das Patent nicht auf eine einzelne Sorte abzielt, sondern allgemein auf Gene, die in Pflanzensorten eingebaut werden. Und da ist natürlich, rechtlich ist es vielleicht irgendwie ganz pfiffig, sich sowas zu überlegen, wie man das unterscheiden kann und wo man da eine Grenzziehung findet, dass man solche Patente doch erteilen kann. Aber wenn es um die Marktrealität geht, ist natürlich jetzt genau das patentiert worden, was ursprünglich vom Gesetz eben nicht hat patentiert werden sollen. Und man hat das Gesetz aber nicht geändert richtig, sondern man hat im Grunde nur eine andere Interpretation gewählt. Und das ist einfach Schmu, ja, und ist einer der Gründe, warum eben diese EU-Richtlinie auch immer wieder diskutiert wird. Und das ist jetzt, glaube ich, schon der letzte Fall, wenn ich es richtig sehe. Das ist eben jetzt die Frage, können jetzt weitergehend eben auch Pflanzen und Tiere aus der konventionellen Zucht patentiert werden. Und das ist der Präzedenzfall, der da verhandelt wird. Patent auf Brokkoli. Und gibt es noch einen zweiten Fall, der da mitverhandelt wird, Patent auf Tomaten, aber das ist im Grunde nur dasselbe nochmal ein bisschen andersrum, aber rechtlich kein großer Unterschied. Patentiert worden ist also hier ein Verfahren zur Erhöhung von antikarzinogenen Stoffen in diesen Pflanzen. Brokkoli ist bekannt, dass es sehr gesund ist und all diese Pflanzen, Kohlpflanzen, haben also sogenannte Glycosinolate, um die geht es hier, die sind da überall vorhanden und die sollen also gesundheitsfördernd sein. Und es ist auch bekannt, dass wilde Varianten eben von diesen Kohlpflanzen einen höheren Gehalt haben an diesen Inhaltsstoffen. Das ist oft so. Die wilden Pflanzenformen haben einfach von kleinerem Wuchs oft, haben nicht so einen hohen Ertrag, sind aber in Bezug auf die Inhaltsstoffe, haben einen höheren Anteil, einfach eine höhere Konzentration. Und das ist also jetzt hier so, dass in diesem Patent beschrieben wird, wie man den Gehalt an diesen gesundheitsfördernden Stoffen erhöhen kann. Und erteilt worden ist das Patent 2002, glaube ich, schon, ja. Also seitdem wird das verhandelt. Und erteilt worden ist es für eine Forschungseinrichtung in England, Plant Bioscience. Und jetzt bei der Patentverhandlung hat sich also herausgestellt, dass tatsächlich Monsanto hinter diesem Patent steht. Wenn das Patent erteilt wird, rechtsgültig wird, sagt Monsanto, wollen Sie in Lizenz diese Pflanzen verkaufen, in Verkehr bringen. Monsanto sagt, das würde gut zu Ihrem Gemüsesortiment passen. Zitat von dem zuständigen Menschen, den ich da getroffen habe, wird also gut zu den Vegetable People, also zu der Gruppe der Pflanzenzüchter bei Monsanto passen, die mit Gemüse arbeiten. Und was ist da patentiert worden? Es ist patentiert worden, also diese Verfahren zur Herstellung einmal. Und was wird da also gemacht? Es werden diese wilden Spezies, die wilden Varianten, werden gekreuzt mit den Zuchtlinien. Also Pflanzenzüchtung, wie sie halt jeder macht. Ja, man kreuzt zwei verschiedene Pflanzen miteinander und dann wählt man einfach die Hybriden aus oder halt die Kreuzungsprodukte, die einen erhöhten Gehalt haben an diesen wertvollen Inhaltsstoffen. Also es ist Kreuzung und Selektion, wie sie jeder Pflanzenzüchter seit Jahrhunderten Jahren macht. Technisch ist da nicht viel mehr dahinter. Und dieses Verfahren, so wie es sich also hier ein bisschen verkürzt dargestellt, das ist also tatsächlich als Erfindung, als erfinderisches Verfahren patentiert worden. Und auch patentiert worden ist es die ganze Pflanze und das Lebensmittel, der genießbare Teil, das ist also ein Patent, das durch die ganze Wertschöpfungskette durchgeht, und auch das Saatgut ist patentiert worden. Und ähnliche Patente sind so etliche schon erteilt worden mit und ohne Gentechnik. Es ist also ganz typisch, dass versucht wird, eben wirklich durch die gesamte Wertschöpfungskette durchzugehen. Geht oft mit trivialen technischen Verfahren los und die Ansprüche, die gehen dann wirklich quer durch. Und wir haben inzwischen etwa 1000 Patentanträge im Bereich Weltpatentanmeldungen, PCT-Anmeldungen an der Weltpatentbehörde, die zum großen Teil auch dann ans europäische Patent angehen. Und haben versucht, die zu klassifizieren, wo es also um konventionelle Züchtung geht. Und das sind also einige Beispiele, was da als technisch eben Hintergrund ist von solchen Erfindungen. Einmal werden Inhaltsstoffe gemessen, wie Öle oder Eiweißstoffe, die halt in den Pflanzen erhöht oder niedrig sind, eben wie die Glucosinolate. Gibt es Patente auf Mais, die einen erhöhten Ölgehalt haben, oder Eiweißstoffe in Soja. Im Grunde technisch trivial, aber halt vielleicht zum ersten Mal, dass so ein Gehalt dann gemessen wird in der Pflanze. Dann, manche Patente werden erteilt aufgrund von äußeren Merkmalen, also phänotypische Merkmale. Es gibt zum Beispiel ein Patent auf Salatpflanzen, die einfach mehr Blätter haben. Das kann eine Erfindung sein. Dann gibt es Patente auf Pflanzen, die natürlicherweise Resistenzen haben gegen bestimmte Umwelteinflüsse. Ein Patent, was erteilt worden ist, zum Beispiel auf Sonnenblumen. Das sind die Sonnenblumen einfach in einem Gebiet angebaut worden, wo ein bestimmter Schädling, ein Parasit im Boden ist. Und die Sonnenblumen, die besonders widerstandsfähig waren gegen diesen Parasit, der die Wurzeln frisst, ja, die waren dann hinterher eben die Erfindung von der Firma Pioneer. Die hat einfach im Grunde geguckt auf dem Acker, welche Sorten überleben das. Und das waren dann die patentierten Sorten. Das sind also Sachen, die sehr oft passieren und sehr, sehr häufig eben inzwischen Genomanalysen an Pflanzen. Da geht es also nicht mehr darum, dass Gene ein- oder ausgebaut werden, sondern einfach Genomdaten werden erhoben, mit bestimmten Methoden ausgewertet. Oft sind quantitative Merkmale, also gar nicht einzelne Gene, sondern das Zusammenspiel mehrerer Gene oder Markergene, die natürlicherweise in Pflanzen sind, wo man gar nicht weiß, was das Gen eigentlich macht. Aber es wird einfach mit bestimmten Eigenschaften, die man haben will, vererbt. Also man Marke, gestützte Selektion in der Pflanzenzüchtung. Und das ist im Grunde ein sehr häufiger Patentantrag, der gestellt wird, auf der Grundlage eben von natürlicherweise vorkommenden Genen. Ein Patent, das eben gerade verhandelt wird noch, wo es auch um solche Markergene wird, ist auch dieses Patent um Milchkühe zum Beispiel. Da ist patentiert worden, die gentechnisch veränderte Milchkuh, also wenn man das Gen ausbaut und wieder in der Kuh einbaut, das ist patentiert worden. Und es ist auch patentiert worden, das natürlicherweise vorkommende Gen zur Auswahl von Kühen. Da geht es also um erhöhten Milchgehalt und manche Kühe haben das Gen schon. Und manche, die wird man dann für die Züchtung weiterverwenden. Und auch in dem Zusammenhang ist das Gen patentiert worden. Und solche Patente werden massenhaft angemeldet. Es geht zum Teil um ganz einfache Verfahren, wo zum Beispiel so Fingerprinting gemacht wird, wo es also gar nicht um einzelne Erbanlagen geht, sondern um Genmuster, die patentiert werden, wo gesagt werden, alle Pflanzen oder Tiere, die bestimmte Genmuster haben, sollen patentiert werden. Und da ist tatsächlich eben dieser Erfindungsbegriff sehr vage. Es werden zum Teil Standardverfahren eben angewendet. Die Ergebnisse sind zum Großteil vorhersehbar. Und die Patentansprüche, die daraus abgeleitet werden, sind einfach riesig. Und wenn man jetzt guckt am Europäischen Patentamt, ist das eben inzwischen, kann man sagen, ein Trend, diese Patentierung, die da sich abspielt. Das sind die Patentanträge auf Pflanzen insgesamt über die letzten Jahre von 1980 irgendwas an. Ja. Und ursprünglich waren das alles gentechnisch veränderte Pflanzen, diese rote Linie, die hier so absinkt. Das sind die Patentanträge auf gentechnisch veränderte Pflanzen. Und diese blaue Linie, die kommt dann erst dazu, die ist im Grunde deckungsgleich. Und erst hier zeigt sich, dass da also außer Gentechnik noch was anderes ist. Das ist die konventionelle Zucht, also eine Entwicklung, die sich dem Trend bei der Gentechnik widersetzt. Die Gentechnik geht nach unten, da gibt's, das wird sich hier irgendwo stabilisieren, das geht nicht auf null, aber es gibt also wesentlich weniger Patentanträge im Bereich der Gentechnik, gentechnischen Veränderung von Pflanzen als noch vor ein paar Jahren. Und was eben stark ansteigt, sind die Patentanträge im Bereich der konventionellen Züchtung. Und das sieht man hier nochmal, ist also dieses rausvergrößert, ja, sieht man also innerhalb von 2007 bis 2009 hat sich die Zahl der Patentanträge da eben verdoppelt im Bereich der konventionellen Zucht. Unten, das sind die erteilten Patente, das sind also etwa 100 erteilt. Und ob die weiter so erteilt werden, hängt eben jetzt ein bisschen von dem Brokkoli ab, der da geprüft wird. Und wenn man guckt, welche Firmen sind das, die solche Patente beantragen, das sind also dieselben Firmen, die auch die Gentechnik eben machen. Das ist also einmal Monsanto, die dann eben inzwischen über 30% ihrer Patentanträge im Jahr 2008 im Bereich der Pflanzenzucht waren auf konventionelle Züchtung. Bei der Firma Syngenta waren es über 50%, bei der Firma DuPont waren es etwa 25%. Also dieselben Firmen, die die Gentechnik und das Patentrecht in die Züchtung eingeführt haben, die switchen jetzt um auf diese konventionelle Züchtung, verabschieden sich nicht aus der Gentechnik, aber haben einfach da ein neues Geschäftsfeld. Und wenn man das aus der Sicht sieht von diesem Recht auf Nahrung, Lebensmittelversorgung, Preise für Saatgut, sind diese Patente natürlich wesentlich problematischer noch als die im Bereich der Gentechnik. Gentechnik wird auf etwa also unter 10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit, sind gentechnisch veränderte Pflanzen, sind im Grunde ganz wenige Pflanzenarten, die da betroffen sind. Das betrifft natürlich die allgemeinen Grundlagen der Ernährung auch in Europa. Das sind Monopolrechte, die, wenn sie umgesetzt werden, jeden Verbraucher auch betreffen werden hier. Ja. Das sind also ganz andere Dimensionen, um die es auf einmal geht. Und in den Patentanträgen sieht man das auch, wird also auch diese ganze Wirtschaftlichkeit eben geprüft im Bereich der konventionellen Züchtung. Und wenn man das eben aus der Perspektive ethische Fragen sieht, sind diese Entwicklungen viel bedenklicher noch als die Patente auf gentechnisch veränderte Pflanzen. Und die Entwicklung wird eben in Europa Sorge verfolgt. Einmal habe ich die UN ja schon zitiert oder die Ethikgruppe, aber auch die Pflanzenzüchter selber verfolgen das inzwischen mit Sorge. Hier ist zum Beispiel eine Studie, die gemacht worden ist für die niederländischen Pflanzenzüchter. Die niederländischen Pflanzenzüchter sind in Europa die wichtigsten, das sind also die meisten Firmen im Bereich Pflanzenzucht sitzen angeblich in den Niederlanden und gerade im Bereich der Gemüsezucht waren die sehr führend immer. Und diese Studie sagt eben, dass also inzwischen einige wenige Unternehmen inzwischen die größten Teile des Weltmarkts kontrollieren und auch damit eben die Nahrungsmittelversorgung von diesen Konzernen abhängt. Und dadurch gefährdet wird die Wahlfreiheit für Landwirte und für Anbauer, für die Growers und für die Gemüsebauer, wird also ganz erheblich eingeschränkt. Und dass also in Zukunft vermutlich auch gar keine Sorten mehr entwickelt werden, die wichtig sind für die Bedürfnisse eben der Landwirte und Gemüsebauern in den Niederlanden. Weil zwar die Firmen, die sitzen noch in den Niederlanden, aber die Entscheidung darüber, was gezüchtet wird, wird inzwischen längst eben in den USA getroffen. Und die Niederlande sind neben Deutschland im Moment die politisch treibenden Kräfte, die versuchen derzeit eine Diskussion in Gang zu bringen über eine neue Formulierung eben dieser Patentrichtlinie, weil einfach die Betroffenheit so groß ist. In Deutschland gibt es viel Sorgen um die Abhängigkeit von Landwirten, gerade im Bereich der Tierzucht auch. Und in den Niederlanden kommt die Sorge um die Abhängigkeit der Pflanzenzucht. Und wenn man sich das nochmal anguckt, habe ich vorher schon erwähnt, ja, also Monsanto hat natürlich jetzt nicht die meisten Patentanträge in dem Bereich, aber sie haben sehr viele schon. Und Monsanto hat einfach von Anfang an auch schon jetzt, wenn diese Patente durchgehen, wenn das in Europa Standard wird, eben auch die Möglichkeit, weil sie die Firmen auch hat, diese Patente auf dem Markt umzusetzen. Also diese Kombination aus Patenten und Marktmacht. Das ist der entscheidende Clou. Und da muss man sagen, hat sich Monsanto einfach frühzeitig strategisch, das 2005, diese Firma Seminis kauft, größte Gemüsezüchter weltweit, ohne Gentechnik, meiste, fast alles. Ja. Also schon auch in der Forschung, aber auf dem Markt gar keine Gentechnik. Und wenn es dazu kommt, dass die Patente sich durchsetzen, wird diese Firma letztendlich diejenige sein, die am stärksten von diesen Patenten profitiert. Der rechtliche Hintergrund ist, kann man sagen, so ähnlich wie zuvor schon. Es werden Verbote definiert und dann werden die Verbote im Grunde auch wieder widerrufen, ausgehebelt von dieser EU-Richtlinie. Es ist also verboten, im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren zu patentieren. Und das wurde bisher so verstanden, dass, wenn man Gentechnik macht, das ist also ein technischer Prozess, ja, dass aber konventionelle Züchtung einfach im Wesentlichen biologisch ist und dass damit eben eine Patentierung nicht in Frage kommt, weil es nicht von der Technizität her gar nicht so als Erfindung angesehen werden kann. Und dieses Verbot hat also etliche offene Fragen, sind hier versteckt in diesem Verbot. Einmal, was wir gesehen haben, im Zusammenhang mit dem Brokkoli und auch mit einem anderen Patent auf Sonnenblumen, dass das Europäische Patentamt sagt, okay, wir diskutieren darüber, ob man Verfahren zur Züchtung patentieren kann, wir diskutieren aber nicht darüber, ob die Produkte patentierbar sind. Das heißt, das Patentamt hat in einem Fall, ging es um Sonnenblumen, die einen erhöhten Ölgehalt haben, gesagt, okay, das Verfahren, das ist konventionelle Züchtung, das ist im Wesentlichen biologisch, das widerrufen wir. Aber in diesem Verbot steht ja nichts von den Produkten und hat also in dem Patent drin gelassen, die Sonnenblume, das Öl aus der Sonnenblume und das Saatgut der Sonnenblume, das ist im Grunde das Patent gelassen, wie es war, hat nur das Verfahren zur Züchtung gestrichen und hat dem Patentinhaber im Grunde genau das Monopolrecht gegeben, was er eben haben wollte, weil es gesagt hat, hier ist ja nur von Verfahren die Rede. Also da ist schon mal in der Formulierung irgendwas, was eine Tür öffnet, um dieses Verbot zu umgehen. Das ist von Anfang an da gewesen. Dieses Verbot war immer so formuliert und die Produkte werden nicht erwähnt. Das ist eine deutliche rechtliche Unklarheit, ja, die dazu führt, dass es umgangen werden kann. Und die zweite Geschichte ist, dass in dieser EU-Richtlinie dann eben eine Definition gewählt worden ist von diesem im Wesentlichen biologischen Verfahren. Und da wird gesagt, im Wesentlichen biologisch ist es dann, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Und da sagt das Patentamt jetzt im Zusammenhang mit dem Brokkoli, also wir haben zwar diese Definition, die haben wir übernommen in unser Regelwerk, die haben es also einfach abgeschrieben, ist jetzt im Europäischen Patentübereinkommen, ist das mit im Wortlaut drin. Aber das Patentamt sagt, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Einmal heißt also wesentlich im biologisch, hinterher soll es aber vollständig natürlich sein, das ist schon mal ein Widerspruch. Und dann werden natürliche Phänomene wie Kreuzung oder Selektion genannt. Und Kreuzung oder Selektion sind keine natürlichen Phänomene, das macht ja der Züchter. Das heißt, diese Definition ist nach allen Seiten hin offen für alle möglichen Interpretationen. Sie hat keinen Sinn. Die ist letztendlich, der Sinn dieser Definition ist nicht zu ergründen, das ist im Grunde einfach nur Murks. Ja? Und man muss leider sagen, es ist gezielter Murks. Die ganze Richtlinie ist einfach so strukturiert, dass überall da, wo Verbote sind, auf irgendeine Art und Weise diese Verbote auch eben durch Definitionen, durch zusätzliche Regelungen eben wieder ausgehebelt werden. Und ich war damals mit in den Beratungen im Europäischen Parlament, habe ich das jahrelang verfolgt und ich habe gesehen, wie die Richtlinie durchgesetzt worden ist von der Industrie. Die haben damals über diesen ganzen Bereich der Pflanzenzüchtung, Tierzüchtung gar nicht geredet, sondern die haben nur darüber geredet, dass man Patente auf Gene bräuchte, um medizinische Forschung zu betreiben. Und da sind also damals in das Europäische Parlament Patienten in Rollstühlen reingefahren worden, so richtig so als Aktion. Die hatten T-Shirts an, da stand drauf, irgendwie das, also Patente für Leben stand drauf, also für die Patienten. Die Industrie hat gesagt, no patents, no cure, keine Patente, keine Heilung. Und hat also die Abgeordneten konfrontiert mit diesen Patientengruppen, die zum Teil gar nicht gewusst haben, worum es geht. Es hat sich dann herausgestellt, dass die größte Teil der europäischen Patientengruppen diese Patente ganz klar ablehnt. Aber die Industrie hat den Anschein erweckt, dass das alles irgendwie eben im Sinne von Patienten und medizinischer Versorgung ist. Und damit ist diese Richtlinie mit all diesen Widersprüchen und diesen ganzen unklaren Formulierungen komplett durchgerutscht. Und jetzt kommt tatsächlich das letzte Beispiel, nämlich diese Unklarheit geht noch eine Stufe weiter. Gehen zurück zur Medizin. Also hier ist ein Fall, der ein bisschen untypisch ist, weil er nicht geführt wird am Europäischen Patentamt, sondern am deutschen Bundespatentgericht ist es ein Fall, den Greenpeace geführt hat und immer noch führt. Der Fall ist dann hochgegangen an den Bundesgerichtshof und liegt jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Es sind also alle Rechtsinstanzen hier befasst. Der Europäische Gerichtshof ist sonst mit diesen europäischen Patenten nicht befasst. Man kann vom Europäischen Patentamt gar nicht bis zum Europäischen Gerichtshof gelangen. Das Europäische Patentamt ist in sich eine eigene Institution, gehört nicht zur Europäischen Union. Es gibt kein unabhängiges Gericht, das über dem Europäischen Patent, über der Europäischen Patentorganisation wäre, sondern es wird im Grunde alles innerhalb dieser Organisation entschieden. Und dieser Fall ist aber jetzt über ein deutsches Patent, das erteilt worden ist, wird die Debatte geführt. Und darüber ist man eben jetzt zum BGH und eben bis zum Europäischen Gerichtshof gekommen. Und da geht es um die Frage der Erzeugung von Stammzellen. Hier konkret geht es um ein Verfahren, embryonale Stammzellen, die werden verwendet, also sie werden nicht, im Grunde wird nicht beschrieben, wie sie gewonnen werden. Embryonale Stammzellen sind im Grunde ja nur zu gewinnen, zumindest zum Zeitpunkt dieser Patentantragstellung, durch Zerstörung, durch Nutzung von menschlichen Embryonen. Also genau diese Frage, dürfen menschliche Embryonen zu wirtschaftlichen Zwecken genutzt werden, ist so der Hintergrund. Und im Patent beschrieben wird aber nicht die Nutzung die Zerstörung der Embryonen, sondern es wird beschrieben, wie aus den Stammzellen dann neuronale Zellen gezüchtet werden, die für bestimmte Gehirnerkrankungen wichtig sind. Und der Patentinhaber, ein Deutscher, Professor Brüssel hier aus Bonn, der beschreibt selber, dass man eben zur Herstellung dieser Stammzellen unter anderem eben menschliche Embryonen klonen kann. Erwähnt das Dolly-Verfahren, macht also selber diese Verbindung zwischen seinen Stammzellen und den neuronalen Stammzellen, die er da nutzen will. Sagt aber, er hätte ja kein neues Verfahren zur Gewinnung von Stammzellen beschrieben, sondern er hätte nur beschrieben, wie man aus embryonalen Stammzellen, die man schon hat, in einem weiteren Schritt neuronale Stammzellen gewinnen kann. Und die Frage ist also jetzt hier, wenn jemand die Embryonen selber gar nicht zerstört, sondern nur mit diesen embryonalen Stammzellen arbeitet, ist das patentfähig? Können solche Patente erteilt werden? Oder gibt es ethische Grenzen, die sagen, in Bezug auf menschliches Leben müssen eben bestimmte Spielregeln gelten und man darf keine Patente erteilen, die ein Anreiz sein könnten, um menschliche Embryonen herzustellen oder zu zerstören? Das ist so das Spannungsfeld, in dem das debattiert wird. Wie es ausgeht, weiß ich nicht. Es geht seit Jahren, das Verfahren ist also jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Und Bundesgerichtshof hat also jetzt dem EuGH nicht die Entscheidung überlassen, sondern hat einfach nur Fragen an den EuGH gerichtet, die eng zusammenhängen mit dem Wortlaut der EU-Richtlinie wieder. Und zwar fragt der BGH, der Bundesgerichtshof, der Deutsche Bundesgerichtshof, jetzt den Europäischen Gerichtshof, was ist die Bedeutung des Begriffs menschliche Embryo? Der taucht in der EU-Richtlinie auf, komme ich gleich nochmal auf den Wortlaut, wird aber nicht definiert. Und in Europa gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen darüber, ab welchem Zeitpunkt menschliches Leben beginnt. In England zum Beispiel ist es so, dass man sagt, menschliches Leben beginnt nicht ab dem Zeitpunkt der Befruchtung, sondern ab dem 14. Tag, also nach der Einnistung in der Gebärmutter. In Deutschland gilt ein Embryonenschutzgesetz, das menschliches Leben und menschliche Embryo definiert ab dem Zeitpunkt der Befruchtung. Und weil es in der EU-Richtlinie nicht definiert ist, ist diese Frage im Grunde so auch für den BGH nicht zu beantworten. Dann ist die zweite Frage, da komme ich gleich drauf, wieso diese Frage gestellt wird, was ist die Bedeutung von therapeutischen und diagnostischen Verfahren, die an menschlichen Embryonen durchgeführt werden und die nutzen sollen. Das kommt auch unmittelbar aus dem Text der EU-Richtlinie, so, der BGH möchte wissen, was es zu bedeuten hat. Und ist eine technische Erfindung dann von der Patentierbarkeit ausgenommen, wenn die Zerstörung menschlicher Embryonen nicht Teil des Verfahrens ist, also im Patent gar nicht beschrieben ist, sondern dem vorausgesetzt wird. Also zuerst wird der Embryo zerstört, die Stammzellen werden gewonnen und dann kommt eben erst diese Herstellung von neuronalen Stammzellen. Und die Fragen versuche ich, ich habe es ein bisschen, glaube ich, nicht so gut aufgebaut. Ich komme jetzt erstmal zum Wortlaut der Richtlinie, um das verständlich zu machen, diese Fragen. Also verboten ist nach dem Wortlaut der Richtlinie, gibt es also diesen Artikel 6, wo diese ethischen Verbote drin sind. Dem Artikel 6 sind wir schon mal begegnet, das war der allererste Artikel, der regelt auch die Patentierung von Versuchstieren, der also von dem medizinischen Nutzen spricht. Und der verbietet also Patente auf Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen. Er verbietet Patente zur Veränderung der genetischen Identität, der Keimbahn von menschlichen Lebewesen. Das ist jetzt hier nicht relevant. und er verbietet die Patentierung von Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken. Und da sagt die Industrie, oder eben die da Patente anmeldet in dem Bereich, ja, ist es nicht definiert, was menschliches Lebewesen sein soll. Die Industrie hat Gutachten zum Beispiel aufgeboten, die sagt, es geht ja gar nicht um therapeutisches Klonen, also das Klonen im Labor, sondern es geht hier nur um reproduktives Klonen. Also wenn ich den ganzen Menschen züchten will, dann darf ich das nicht patentieren, aber die Herstellung von Embryonen im Labor zur Gewinnung von Stammzellen, das wäre ja gar nicht gemeint zum Beispiel. Und bei den menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken, sagen die Patentinhaber, da ist wenn ich embryonale Stammzellen herstelle, dann hat es ja keinen den so jetzt industriellen Zweck, sondern das dient ja der Medizin, der Therapie von Menschen. Und deswegen würde dieses Verbot eben auch nicht zur Anwendung kommen. Und zudem wäre eben das Wort menschliche Embryo gar nicht ausreichend definiert. Das wären eben gar nicht die Embryonen, die im Labor hergestellt werden. Und letztendlich, wird hier mit Begriffen gearbeitet in diesem Artikel 6, der von den Abgeordneten im Europäischen Parlament als ganz zentral angesehen worden ist, die nicht definiert sind, die sich nicht selber erklären. Und die Verunklarung dieser Begriffe geht noch dadurch weiter. Es gibt sogenannte Erwägungsgründe in einer EU-Richtlinie, wo versucht wird, das zu erklären, was gemeint ist. Und die sind an der Stelle auch nur bedingt hilfreich. Einmal wird gesagt, dass der menschliche Körper in diesen Erwägungsgründen in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung eben nicht patentiert werden darf. Sogar die Keimzellen, also die Eizellen und Spermazellen dürfen nicht patentiert werden. Das wird nochmal festgehalten. Das ist aber zur Interpretation dessen, was da diskutiert wird, nicht ausreichend. Und zum Zweiten wird die Verwirrung dadurch noch weitergetrieben, weil gesagt wird, dass also die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken nicht patentiert werden darf. Dass aber, wenn therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgt werden, die auf dem menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewendet werden, dass dann doch Patente erteilt werden dürfen. Und dieser Artikel ist auch ein bisschen, also ähnlich wie das mit dem wesentlichen biologischen Verfahren, der ist eigentlich von der Sinnhaftigkeit nicht wirklich überzeugend. Also wenn man zum Beispiel diese Stammzellen herstellt aus menschlichen Embryonen, dann könnte man ja theoretisch sagen, dass irgendwann Verfahren entwickelt werden, die auch wieder für menschliche Embryonen irgendwie Nutzen bringen, irgendwann auf einer anderen Stufe. Aber für diesen menschlichen Embryo selber ist natürlich ein medizinischer Nutzen nicht zu erwarten, der wird ja zerstört, um die Stammzellen herzustellen. Wie kann also so ein Verfahren an einem Embryo angewendet werden und ihn gleichzeitig nutzen? Das ist nicht denkbar. Und zudem sind therapeutische und diagnostische Verfahren im europäischen Patentrecht grundsätzlich gar nicht patentierbar. Patentierbar sind eigentlich nur immer wirtschaftliche Anwendungen von Arzneimitteln oder von bestimmten diagnostischen Geräten. Die kann ich patentieren. Aber es gibt im europäischen Patentrecht den Grundsatz, dass therapeutische und diagnostische Verfahren am menschlichen Körper nicht patentiert werden dürfen, weil dadurch die ärztliche Freiheit eingeschränkt würde. Das heißt, hier wird auf etwas Bezug genommen, was eigentlich grundsätzlich gar nicht patentiert werden soll. Und das führt eben zu diesen Fragen, die jetzt der Bundesgerichtshof gegen dem EuGH gestellt hat. Und letztendlich kann man sagen, dieses ganze Verfahren steht und fällt einfach damit, das Ergebnis der Auseinandersetzung, steht und fällt einfach mit einer Interpretation von einem Rechtstext, der in sich einfach nicht schlüssig ist und der die entscheidenden Stellen gar nicht definiert. Und letztendlich kann man fast sagen, ist eine rechtliche Willkür möglich. Und man kann aus dem Gang des Verfahrens und dem Inhalt des Patentes nicht vorhersagen, ob das Patent jetzt legal ist oder nicht legal ist. Und all das einfach hängt mit dieser Richtlinie sehr stark zusammen. Und das sind die Schlussfolgerungen aus diesem Vortrag, also dass die bestehenden Verbote, die da sind, die müssen konkretisiert werden, müssen eindeutig definiert werden. Und eigentlich spricht nichts dafür, genetische Ressourcen zu patentieren, wie menschliche Gene oder Saatgut und Tiere. Das ist einfach, hat im Patentrecht nichts verloren. Da muss es andere Anreize geben, um Innovation zu fördern, weil ein Patentrecht immer auch eine Blockade ist. Das heißt, in dem Moment, wo ein Gen patentiert wird, kann der Zugang zu diesen genetischen Ressourcen, zu dem Gen, zu dessen Nutzung blockiert werden. Und das ist in der Medizin verhängnisvoll, wenn es zum Beispiel um dieses Gen für Brustkrebs geht. Das ist aber auch in der Pflanzenzüchtung und Tierzüchtung einfach absurd, weil Pflanzen- und Tierzüchtung ja dadurch einfach vorangebracht wird, dass ein Züchter immer die Ergebnisse nutzen kann vom vorangehenden Züchter. Und eine Weiterentwicklung nur möglich ist, wenn Zugang zu genetischen Ressourcen vorhanden ist und Patentrecht schneidet den Zugang ab. Das heißt, es ist einfach eine falsche Idee, wie man Forschung und Entwicklung in dem Bereich und Innovation in dem Bereich fördern will. Patente funktionieren da einfach nicht. Dann müssten die Reichweite der Patente, glaube ich, begrenzt werden. Es hat ja keinen Sinn, wenn jemand ein kleines technisches Verfahren irgendwie entwickelt und dann hinterher die gesamte Nahrungsmittelproduktion mit patentieren kann. Da ist ja eine deutliche Ungleichgewicht, Unverhältnismäßigkeit zwischen dem, was technisch geleistet wird und dem, was hinterher beansprucht wird. Und grundsätzlich, also das Europäische Patentamt ist ein Problem für sich. Ja. Es unterliegt nicht einer unabhängigen Gerichtsbarkeit. Das Europäische Patentamt finanziert sich ausschließlich über Patentgebühren, Patentprüfungen. Das heißt, das Geschäft des Europäischen Patentamtes ist es, Patente im Grunde zu erteilen. Ich kann sagen, es ist deren Geschäftsgrundlage. Und die Geschäftspartner, das ist die Industrie. Und da muss irgendwie eine klarere rechtliche Kontrolle möglich sein. Es muss irgendwo möglich sein, das zu justieren und auch zu unabhängig nochmal zu kontrollieren, was das Europäische Patentamt für Entscheidungen trifft. Und das ist im Moment nicht möglich. Und hier muss ganz klar eine Öffnung stattfinden. Entweder muss das Europäische Patentamt in das Rechtssystem der EU übergeführt werden, oder es müssen andere Möglichkeiten der Kontrolle und auch der gesellschaftlichen Partizipation eben entwickelt werden. Und wir haben ganz nette Geschichten hier in München auch gemacht. Wir haben also auch zum Beispiel Landwirte eingeladen, nach München zu kommen zum Europäischen Patentamt, wie zum Beispiel ein Patent auf Schweine. Das Patent ist widerrufen worden, zurückgezogen worden von der Firma. Und letztendlich kann diese Debatte über die Weiterentwicklung und die ethischen Grenzen im Patentrecht nur geführt werden, wenn es öffentliche Aufmerksamkeit gibt, wenn sich die Gesellschaft einmischt und wenn es nicht den Patentrechtlern überlassen wird und auch nicht im Europäischen Patentamt. Und deswegen freue ich mich über die Gelegenheit, über solche Fragen auch in einer Öffentlichkeit zu reden, auch wenn die Öffentlichkeit jetzt gar nicht so groß ist, wie die Veranstalter gehofft haben, freue ich mich eben auf die Diskussion und hoffe, dass das zu weiteren Diskussionen dann auch mit anderen führt.